Dann lesen wir mal die Verse aus 1. Petrus 4, die Verse 1 bis 6.
Treu im Willen Gottes leben, die Überschrift genannt. Ich möchte beginnen mit einem Vers, den wir in der Hausversammlung gelesen haben. Da geht es um die Treue. Deshalb treu im Willen Gottes leben. Johannes 16, Vers 32. Ähnlich wie der Psalmist erlebt hat, hat der Herr auch erlebt, nämlich Vers 32 spricht zu den Jüngern: Siehe, es kommt eine Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine, und mich allein lasst. Und doch bin ich nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Und Psalm 12 fängt an mit: Herr, rette. Oder rette, Herr. Denn der Fromme ist dahin, also, denn die Treuen sind verschwunden unter den Menschenkindern. Denn die Treuen sind verschwunden. So war es auch, als der Herr ans Kreuz ging. Und das hat er schon vorher gesagt, den Jüngern. So wird es sein. Ihr werdet mich alle verlassen. Am Ende war nur der Johannes bei ihm am Kreuz und die Schwestern. Aber die Jünger, sie waren in Ferne und haben beobachtet. Ihr Mut hat sie verlassen. Kennt ihr das, wenn euch der Mut verlässt? Also ich kenne das. Du bist so kühn und dann, oh doch, kein Mut. Das war eine Erfahrung, die der Petrus gemacht hatte, und er war ja auch dabei, war der kühnste von allen. Aber ich glaube, die Erfahrung, die hat er nicht mehr vergessen. Das ist negativ, gell? Aber aus dem Fehler kann man lernen. Und das Positive, er hat gelernt. Damals, er war nicht gewappnet, als der Herr kam. So oft hat der Herr den Jüngern gesagt, es wird die Stunde kommen und ich muss sterben. Und sie haben das gehört, vielleicht auch sogar begriffen. Aber sie wollten das nicht. Und sie wollten auch nicht, dass der Herr das leidet. Und dann, als die Stunde kam, da waren sie nicht gewappnet. Die waren einfach nicht bereit, selber zu leiden und nicht mal beim Herrn zu sein. Aber das Positive, der Petrus hat wirklich gelernt. Und in seinem Brief, so ermutigend, er hat sich gewappnet, er hat sich bereit. Er ist auch in dem Moment, als er beim Brief schreibt, er ist bereit sogar. Was heißt denn sich wappnen? Vielleicht muss ich das die Abiturienten fragen. Die haben sich auch auf was gewappnet. Auf die Prüfung. Du bereitest dich vor. Du nimmst dir die Zeit. Du weißt, okay, an dem Tag kommt die Prüfung. Und dann teilst du die Zeit ein. Und dann, wenn die Prüfung kommt, dann bist du bereit. Das heißt, sich zu wappnen. Und der Petrus hat sich gewappnet. Hat jeden Tag von da an ausgekauft. Und hat nicht zurückgeschaut, er hat nicht gesagt, oh, jetzt habe ich versagt. Ja, die Zeit, wo wir nicht treu waren, die kannst du nicht rückgängig machen, die ist geschehen. Aber er hat gesagt, die übrige, die vor uns noch liegende Zeit, um die geht es. Schau nicht zurück, sondern schau auf das, was vorne liegt. Ja, er will auch uns ermutigen, wappnet euch. Mit was? Mit Christi Sinn. Wo die Jünger quasi versagt haben, hat einer den Sieg vollbracht. Er war treu. Er hat den Willen Gottes erfüllt. In allen Dingen, in allen Aspekten. Er hat sich nicht abbringen lassen von Leiden. Und was für Leiden, gell? Er hat wirklich gelitten. Wurde nicht nur gelästert, sie haben ihn angespuckt, sie haben ihn geschlagen, Schluss gekreuzigt. Die Jünger wollten ihn abhalten davon. Er hat sich nicht abbringen lassen. Im Willen Gottes hat er gelebt. Völlig gehorsam. Gottes Willen gegenüber. Und er hat gebetet, dein Wille geschehe, nicht meiner. Es war nicht mal sein Wille, aber Gottes Wille war es. Den hat er vollbracht. Und auf diesen Herrn müssen wir schauen. Er hat es vollbracht. Und nun sagt Petrus, ja, wir sollen uns wappnen mit seinem Sinn. Ja, was ist denn das mit seinem Sinn wappnen? Philipper 2, Vers 5. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Obwohl er in Gottes Gestalt war, sah er es nicht als ein Raub an, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm eine Sklavengestalt an und wurde den Menschen gleich. Und in der Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Amen. was der Herr verbracht hat, das können wir nicht genug schätzen. Und wir loben es. Wir preisen ihn jedes Mal am Tisch dafür. Gell? Aber auch unter der Woche können wir immer wieder den Herrn danken, was er verbracht hat. Und nun sagt der Paulus, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus war. In Christus. In ihm. Wir können das nicht. Ich kann das versuchen nachzuahmen, aber da werden wir genauso scheitern. Das geht nicht. Unmöglich. Aber diese Gesinnung, also das heißt, Christus sei in euch. Diese Gesinnung, die in Christus ist, ist in uns. Dieser Herr lebt in uns. Das haben wir auch vorher gesungen, 308. Darum auch das Herz ihm täglich gibt, das ihm ständig zur Verfügung steht als ein Haus, wo er kann wohnen und allein es neu gestalten. Denn dort zeigt er uns seine Wirklichkeit. Ist dort reich verfügbar jederzeit, als der Herr, der uns vom Selbst befreit, der nun herrscht in uns. Amen. Der Herr ist in uns und wohnt in uns. Wenn wir ihn regieren lassen, wenn wir ihm in unserem Herzen Raum geben, wenn wir jeden Tag sagen, Herr, heute will ich dich wieder mehr erfahren, will deinen Zustrom, nicht mein eigenes, ja, so tun, nachahmen, sondern Herr, lebe in mir. Errette mich. Joel 3. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein. Und wie der Herr gesprochen hat und unter den Übriggebliebenen, die der Herr berufen hat. Auch das gehört zum Willen Gottes. 1. Timotheus 2, Vers 3. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Unser Gott, der weiß, dass wir das nicht selber machen können. Wenn der Herr beim Zweien kommt, Treue finden will, aber er hat seinen Sohn gesandt, um uns zu erretten. Und dass wir zu ihm rufen, Herr Jesus, rette. Und er rettet. Amen. Und auf ihn schauen wir. Und Psalm 91, Vers 14, weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Das war die Erfahrung der Jünger. Die waren alle treu am Ende. Auch Paulus war ein Überwinder. Die gehören zu den Überwindern. Nicht, weil sie sich überlegt haben, ja, wie kann ich dann an dem Tag treu sein? Herr, zeig mir wie. Wir fragen oft, wie. Einfach täglich den Herrn erfahren. In kleinen Situationen den Herrn gewinnen. Da gewinnen wir Vertrauen. Oder der Herr gewinnt unser Vertrauen. Da merken wir, der Herr ist für uns. Und der Herr ist mit uns. Und er rettet uns. Und der Petrus, Kapitel 5, Vers 10. Der Gott aber aller Gnade, der euch berufen hat in seine ewige Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, vollenden, befestigen, stärken und gründen. Das hat er täglich erfahren und will auch, dass wir es täglich erfahren, dass er selbst, der Herr selbst, unser Gott sogar selbst, in Christus, so oft kommt es in Christus, in ihm. Der Herr sagt, Vers 33, Johannes 16, dieses habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Oder dann, in der Welt habt ihr Drangsal, aber seid mutig, ich habe die Welt überwunden. Kapitel 4. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde, um die noch übrige Zeit im Fleisch nicht in der Begierde der Menschen, sondern im Willen Gottes zu leben. Amen. Ja, wir wappnen uns und wie schon erwähnt, indem wir zu ihm rufen, indem wir im Wort ihn suchen, indem wir die Versammlungen besuchen. Eigentlich alles, was wir schon wissen. Aber auch mit der Haltung, Herr, ich will dich gewinnen. Ich will mehr von dir. Es gibt noch mehr zu erfahren, noch reicher. Wir wissen nicht, wann er kommt, wir wissen nicht die Zeit, aber wenn wir da treu sind, dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Der Herr wird uns da schon leiten. Wir schauen auf den Herrn. Und Dann kommt dieses, wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Ja, es gibt schon irgendwie einen Zusammenhang zwischen Leiden und der Sünde. Der Herr hat in Hebräer 5, Vers 7, er hat in den Tagen seines Fleisches Bitten und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem geopfert, den er aus dem Tod erretten konnte, und ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Obwohl er der Sohn war, hat er an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Wenn wir leiden, lernen auch Gehorsam. Oder der Herr hat Gehorsam gelernt, dem, was er litt. Und deshalb war er ohne Sünde. Er war gehorsam. Die Sünde konnte ihm nichts anhaben. Obwohl ihn der Feind versucht hat, er war ja gehorsam. Manche Dinge, wie kann ich die Sünde überwinden? Ah, Herr, ich kann es nicht. Einfach gehorsam. Tu es nicht. Einmal haben die Pharisäer eine Ehebrecherin zu ihm gebracht. Und dann, was sagt er zu ihr? Kann man in Johannes 8 nachlesen, 11 Bädern. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Hast gesündigt, aber jetzt fortan nicht mehr. Sündige nicht mehr. Die Pharisäer fragen den Herrn, ja, soll man das Gesetz anwenden? Das Gesetz ist klar, steinigen. Und dann fragt der Herr, Johannes 8, 7b, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Spricht auch erst Johannes, gell? Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst. Psalm 19, der Stolz, die Rebellion. Die Sünde kannst du nicht einfach so abtun, sagen, okay, ich bin jetzt gehorsam. Die ist auch da. Wir brauchen immer wieder Vergebung, immer wieder sein Blut. Aber es gibt Dinge, wo der Herr einfach sagt, lass sie, tu es nicht. Ja, und das ist auch sein Wille, gell? Die Heiligung. 1. Thessalonicher 4, Vers 3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Sie meidet die Unzucht und an jeder unter euch sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehre zu besitzen weiß. Und die Begierden, die in Vers 3 erwähnt sind, das Begehr der Nationen vollbracht haben, indem ihr dahin gegangen seid in Züglosigkeit, Begierden, Schwelgerei, Zechereien, Trinkgelagen und gräulichem Götzendienst. Denn lang genug ist die vergangene Zeit. Lang genug ist die vergangene Zeit. Der Herr ist am Kreuz gestorben. Wir sind befreit. Wir können nun auch es lassen, indem wir den Herrn auch wieder gewinnen. Herr, überwinde in mir. Du bist der, der treu ist, der gehorsam ist. Errette mich von all diesem Begehren. Und wie der Daniel damals eine Entscheidung in seinem Herzen getroffen hat, sich nicht zu verunreinigen, ja, so können auch wir uns die Entscheidung treffen. Ich will mich damit nicht verunreinigen. Herr, hilf mir. Gell? Bleib in dir und ich will auch hören, was du sagst, auf das Gewissen achten. Ich will deinen Willen kennen und auch tun. Denn Gott möchte ein Volk zum Eigentum, ein Volk, das heilig ist, ihm geheiligt, ihm abgesondert, im Willen Gottes zu leben, ihm treu zu sein. Nicht die Dinge zu vermischen, auch Welt in die Gemeinde zu bringen, das ist nicht heilig. Fleisch, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und dann Vers 2, um die noch übrige Zeit im Fleisch nicht in den Begierden der Menschen, sondern im Willen Gottes zu leben. Das ist so ein Kontrast zwischen den Begierden der Menschen und dem Willen Gottes. In Matthäus 16, Vers 23 sagt er ja, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht die Dinge Gottes, sondern die Dinge der Menschen. Die Dinge der Menschen sind das Gegenteil, was Gottes Dinge sind. Auch der Wille Gottes ist genau das Gegenteil, was der Mensch will. So ein Kontrast. Wir sollen solche sein, die in Gottes Willen leben. Aber dafür brauchen wir Rettung. Und Römer 12, Vers 2, passt euch nicht diesem Zeitalter an, sondern werdet umgewandelt durch die Erneuerung des Denksinns. Gottes Willen zu erkennen, brauchen wir einen neuen Denksinn. Und der Herr erneuert unseren Denksinn. Warum? Dass wir prüfen können, was Gottes Willen ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und Vollkommene. Manchmal merkt man, oh, das war jetzt eine Vorstellung, ich dachte, das sei Gottes Wille, aber es war es gar nicht. Besonders wenn wir dienen, ich diene, du dienst und du hast deine Vorstellung, ich habe meine Vorstellung. Und wir sind doch beide für den Herrn und denken, es ist beide Gottes Willen, aber wir sind nicht eins. Das ist mir schon oft passiert. Dann ist es nicht Gottes Wille, kann nicht sein. Was ist Gottes Wille? Es ist seine Gemeinde. Und seine Gemeinde ist eins. Johannes 17, das Gebet, dass wir alle eins sind. So, da können wir auch wieder zum Herrn kommen und sagen, Herr, errette meine Seele. Herr, wandle mein Denksinn um. Um der Gemeinde willen, um der Einheit willen. So, daher gibt es auch praktische Hilfen, ja, ihn noch mehr wirken zu lassen in unserem Herzen. Damit seine Gemeinde gebaut wird, damit sein Wille geschehe, sein Reich komme. Und so können wir auch prüfen, wenn jemand sagt, ja, er tut Gottes Wille und redet mit Vollmacht und zieht Menschen mit sich, das Wort zu kennen. Ist gut, dass wir nicht irgendwie reinfallen oder irgendwie reingezogen werden, dass wir nicht mitlaufen, wie es auch im Abschnitt heißt, gell? Einmal mit den Ausschweifungen, aber du kannst auch mit einer religiösen irgendwas mitlaufen, irgendeinem nachfolgen. Ist auch nicht Gottes Wille. Und wenn uns alle retten, sind einfach solche Grundlagen, die wir immer mit dem auch prüfen können. Ich will meine Gemeinde bauen. Ist nicht der Wille, so viele Gruppen und jeder macht, was er will. Das kann nicht sein. Und so bringt der Herr uns auch praktische Hilfen, gell, in seinem Wort. Ja, und dann sagt der Herr, sollen wir beten, Vater, unser Vater in den Himmeln, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Amen. Ich möchte mit einem Abschnitt enden. Er zeigt, wie die Haltung vom Herrn war. Seine Haltung war nicht nur, ja, der Willen einfach zu tun und richtig zu sein, ja, völlig selbstlos, sondern er tat alles aus Liebe, weil er seinen Vater liebte. Das war die größte Freude für ihn, seinen Vater zufriedenzustellen. Und Psalm 40, Vers 7, Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir durchbohrt. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Schriftrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, ist meine Wonne. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Deinen Willen zu tun, ist meine Wonne. Also, das ist ein altes Wort. Freude, sogar noch mehr als Freude eigentlich. Das war seine Freude. Und wir haben es singen auch in einem Lied, willst du Freude erfahren? Ja, so gehorche dem Herrn, so gefalle dem Herrn. Wenn du dem Herrn gefällst, das ist eine Freude, die kann man nicht beschreiben. Die ist größer als alle andere Freude. Was die Welt erfährt, ist keine Freude, das ist Spaß. Aber es ist nicht das, was wir heute erfahren können. Ja, was meint er denn damit, dem Ohr durchbohrt? Vers 7. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir durchbohrt. Das kann man in 2. Mose 21, Vers 2 nachlesen. Das war eine Verordnung, auch ein Schutz für die Sklaven. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, so soll er 6 Jahre dienen, im 7. aber soll er umsonst frei ausziehen. 6 Jahre wurden sie verpflichtet dienen, aber im 7. Jahr konnten sie frei ausziehen. Aber dann Vers 5, falls aber der Sklave sagt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht als Freier ausziehen, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder an den Türpfosten stellen und sein Herr soll ihm das Ohr mit einem Pfriem durchbohren. Dann soll er ihm für ewig dienen. Er konnte wählen, weiter zu dienen. Und das hat der Herr gewählt. Er hat sich entschieden, freiwillig zu dienen. Nicht, weil er musste, sondern weil er seinen Herrn liebte. Vers 5, falls aber der Sklave sagt, ich liebe meinen Herrn. Nicht, wie waren die Arbeitsbedingungen, wie viel leiden musste ich, wie schwer musste ich arbeiten, soll ich bleiben oder nicht? Liebe ich meinen Herrn? Und der Herr hat den Petrus dreimal gefragt, ja, liebst du mich? Liebst du mich? So weide meine Schafe, diene mir. Das ist das Kriterium, ja, lieben wir den Herrn? Lieben wir den Herrn? Wenn wir die Frage mit Ja beantworten können, können wir ihm auch dienen. So einfach ist es. Lieben wir den Herrn? Amen. Wir lieben den Herrn. Und der Herr liebt auch uns. Lobt den Herrn. Und so kommt er zu seinem Willen. Und wir leben täglich in seinem Willen. Amen.
Ich habe noch nie im Petrus so viel gesehen, wie er schreibt über Leiden. Irgendwie muss der den Herrn so beobachtet haben, wie der Herr gelitten hat. Er sagt ja hier, dass wir denselben Sinn uns aneignen sollen, wie der Herr uns mit diesem Sinn wappnen sollen. In Vers 13 sagt er, in dem Maße, wie ihr an den Leiden Christi teilhabt, freut euch. Also es sind die Leiden Christi, an denen wir teilhaben. Und Vers 16, das hat mich berührt, leidet er aber als ein Christ. Leidet er als ein Christ. Schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Er muss das beobachtet haben, wie der Herr am Kreuz gelitten hat und wie er ganze Zeit ein Leiden auf sich genommen hat. Am letzten Sonntag haben wir gesehen, dass Petrus gesagt hat, schließlich seid alle gleichgesinnt, mitleidend, voll brüderlicher Liebe, weichherzig, demütig, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr eben dazu berufen seid, Segen zu erben. Und was hat er gesehen? Er hat an Christus gesehen, wie er geduldig war. Er hat Gutes getan. Und was machten die Schriftgelehrten und Pharisäer? Sie wollten ihn töten. Petrus sagt, was für einen Sinn er gehabt hat. Aber wenn ihr Gutes tut und leidet und erduldet, das ist Gnade bei Gott. Er hat gesehen, Christus hat so viel erduldet durch sein gutes Tun, trotzdem. Und dann sagt er, der keine Sünde getan hat, noch wurde Betrug in seinem Munde gefunden, der nicht widerschallt, als er gescholten wurde. Er ist so sehr gescholten worden, aber er sagt, wir sollen nicht Scheltwort mit Scheltwort beantworten. Oder auch nicht drohte, als er litt. Er hat keine Rache ausgeübt am anderen. Er hat tatsächlich sowas, solch ein wunderbares Sinn gehabt, sondern alles dem anheimstellte, der gerecht richtet. Welch ein Leben dieser wunderbare Herr in uns hineingegeben hat. Ich muss sagen, das ist wunderbar. Manchmal kann man es nicht ausdrücken, wie der Herr in uns leidet an uns. Wir denken, er hat früher gelitten, aber er leidet manchmal in uns weiter. Ist tatsächlich so. Leidet er aber als ein Christ, also schämen sollte man sich nicht als ein Christ. Wenn man denkt, es ist ein Leiden, das ist schlecht. Wir sollten stolz sein, dass wir Christen sind. Dass wir so ein Leben, so ein hohes Leben empfangen haben. Geschwister, das soll jeder sehen, das soll jeder hören, dass wir solch ein Leben, das Gott in seinem Sohn in uns hinein gegossen hat. Wir haben davon getrunken, wir haben davon heute Morgen gegessen, von diesem Leben, und er möchte es ausleben. Ich lobe den Herrn, und das wird in der Gemeinde sichtbar. Der Herr will es ausdrücken in der Gemeinde. Lobe den Herrn.
Heute zunächst mal berührt davon, noch mal zu hören, was passiert ist, können wir nicht mehr ändern. Das ist vorbei. Und darauf kommt es auch nicht mehr an. Und da sollen wir uns auch nicht entmutigen lassen. Und treu zu sein, treu im Willen Gottes zu leben, Treue hat viel zu tun mit Zeit. Also ich habe eine Zeit, die mir gegeben ist vom Herrn, eine gewisse Zeit, in der ich hier auf der Erdoberfläche lebe, und die steht mir zur Verfügung. Und treu zu sein, und also Petrus schreibt sehr viel in seinen Brief von Zeit, dass die Zeit begrenzt ist, von der verbliebenen Zeit, von der Vergangenheit und die Zeit, die uns jetzt noch verbleibt. Und dass wir diese Zeit praktisch nutzen sollen. Und diese Zeit nutzen zu dürfen, ist ein großes Vorrecht, ist eine große Gnade. Ist nicht was, wofür wir Angst haben sollen, und ist auch nicht, was wir verschwenden sollen oder was uns einschläfern soll. Und ich habe gemerkt, in letzter Zeit schaue ich immer mal wieder sehr auf das Weltgeschehen, und dann denke ich, naja, Gott sei Dank kommt ja der Herr bald zurück. Und ich freue mich, wenn der Herr kommt, und dann wird alles gut. Aber was ist mit der Zeit, in der ich jetzt lebe? Wir sollen nicht Wartende sein, so wie man auf dem Bahnhof sitzt und wartet, bis der Zug kommt und gelangweilt da sitzt, sondern die Zeit, die wir haben, die sollen wir uns zum Herrn wenden, tagtäglich und immer. Und dann hat mich auch berührt, ganz am Ende von den Petrusbriefen, der letzte Vers, das letzte, was Petrus sagt und schreibt, ist: Wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Also wachsen in der Gnade, und dann ihm sei die Herrlichkeit. Und was schreibt er? Er schreibt, ihm sei die Herrlichkeit, nicht wenn er wiederkommt, sondern ihm sei die Herrlichkeit jetzt. Jetzt und bis zum Tag der Ewigkeit. Also vergessen wir, was da hinten ist, das können wir nicht ändern, ja, sondern wir sollen im Jetzt leben. Jetzt ist die Zeit, in der ich mich zum Herrn wende, jeden Tag mehr und mehr. Und wenn ich merke, ich habe es verpasst, dann dem nicht lange nachtrauern, sondern ich kann es nicht mehr ändern. Aber eins kann ich kann mich jetzt zum Herrn wenden, kann ihn anrufen und so wachsen in seiner Gnade.
Da sprach ich, siehe, ich komme, 10 Vers 7 Hebräer, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen Gott zu tun. Er sagt also, siehe, ich komme, deinen Willen Gott zu tun. Nur, ja, ich bin jetzt halt mal hier, was könnte denn der Wille Gottes sein? Sondern er kommt auf die Erde mit einer Absicht, mit einem Zweck, den Willen Gottes zu tun. Und er wusste, was der Wille Gottes war, nämlich das war auch der Weg ans Kreuz. Und er ist nicht zurückgeschreckt. Ich möchte noch mehr in dieser Haltung auch leben, Herr. Ich komme, deinen Willen, Gott, zu tun. Amen.
Das war in unserem Herrn. Und das war seine Gesinnung. Und Gott zu gefallen, zu leben. Und im Hebräer heißt es ja, dass er in den Tagen seines Fleisches bitten und flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem geopfert hat, der ihn aus dem Tod erretten konnte, und ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Obwohl er der Sohn war, hat er an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Manchmal geschehen Dinge um uns herum, die haben wir nicht bestellt, die geschehen halt, oder wir erleben Dinge mit, und das ist alles auch nicht so einfach. Aber ich merke irgendwie, ich kann auch Dinge nicht beeinflussen, aber ich merke, wie der Herr sich freut, wenn ich ihn suche und zu ihm komme und in seine Ruhe hineinkomme. Und in dem Vertrauen, du bist Gott, du bist der Herr, alles ist unter deiner Kontrolle. Und ich bin hier für deinen Willen. Ich weiß nicht, warum Dinge geschehen, aber es ist so ein Verlangen. Herr, ich will auch nicht in einer Dissonanz mit dir sein, sondern in Übereinstimmung mit dir. und auch gehorsam lernen. Und das ist eigentlich kostbar für den Herrn, wie es hier heißt. Lange genug ist die vergangene Zeit, da ihr den Begehr der Nationen vollbracht habt. Also es gibt die Nationen mit all ihren Begehren und das schwappt auch zu uns immer wieder rein. Und wir haben dasselbe Fleisch, aber wir lernen, ein neues Leben zu leben. Ein Leben in der Einheit mit dem Herrn. Ein Leben in Übereinstimmung mit ihm, in einem Gehorsam, in einem Untertansein ihm gegenüber. Manchmal bete ich, Herr, halt mich fest in deinem Tod. Ich nicht reagiere, oder? Aber ein Volk, die Gemeinde ist ein anderes Volk. Es gibt schon so viele Nationen und so viel Begehr um uns herum. Wir sind aber Gottes Volk. Wir sind hier für seinen Willen, dass der Vater zufriedengestellt wird. Lob den Herrn und richten uns auch aus auf seine Herrschaft, möchten unter seiner Herrschaft sein, von ihm bestimmt. Ja, das ist so kostbar. Das ist in der Ehe so kostbar. Und ja, im Gemeindeleben ist der Friede Gottes so wichtig. Und dann ist seine Ordnung da. Und das ist schön für ihn. Dann kann er was ausstellen. Lob den Herrn. Halleluja für den Willen Gottes und diese Freude und dieses Vertrauen darin zu leben. Amen.